there was something missing.
John?
Yes, Mary?
John, what's happening?
I think we both know, Mary.
It's just that we don't have...
Exactly. There's this awful gap in our lives just because we don't have...
The first viewing of a motion picture.
Welcome
to Movie Virgins.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und mein heutiger Gast ist der Till. Hallo Till.
Moin.
Ich bin so froh, dass wir das jetzt endlich mal hingekriegt haben, weil ich glaube, wir haben jetzt seit fast einem Jahr diese Idee, mal diese Aufnahme zu machen, aber irgendwie wollte es nicht funktionieren.
Ja, wir haben was haben wir, war dieses Snow Special, Snow Ranking, Listen to the Listen? Ich glaube, da
Joe.
Genau, und da hast du erfahren, dass ich noch nie Shining geguckt habe. Ich glaube, das war der einzige Film aus der Liste, den ich nicht gesehen habe. Und dann wollten wir im Frühling starten. Und jetzt ist fast wieder Frühling. Also ja.
Wer weiß, wann das hier veröffentlicht wird. Vielleicht ist dann Frühling und dann passt es vielleicht wieder oder sowas.
Ich habe keine Ahnung.
Stimmt, das war die Listen to the Listen mit Miss Du noch, wo wir spezielle Szenen im Schnee besprochen haben, genau.
Naja, richtig.
Du hast es auch schon gesagt, du hast den Film Shining mitgebracht. Aber bevor wir über Shining reden, woher kann man dich kennen? Du hast ja auch mehrere Podcast-Projekte.
Ja, also ich habe, also Projekt an sich, ich bin Teil des Tele-Stammtisch, weltbekannt, jeder liebt sie und innerhalb.
Ich glaube, ich hatte die Hälfte auch schon hier zu Gast.
Ja, mit Sicherheit, ja, mit Sicherheit. Jetzt geht's leider nur noch abwärts, aber hey, jetzt baue ich Druck auf bei mir selber, aber es ist egal. Ich habe beim Telestammtisch selber mit dem guten Sere und dem Werner noch die Movie Cannibals. Und dass wir versuchen, es so gut es geht, monatlich rauszubringen und picken uns mal thematisch und mal nicht Filme raus, die, wenn es geht, nicht im Kino gelaufen sind. Manchmal direct to DVD, manchmal machen wir halt auch einfach, keine Ahnung, wir hatten mal jetzt Creature Feature zum Beispiel, da haben wir uns von 80ern bis jetzt Neuzeit 3 rausgesucht. Oder ja, wie gesagt, Crap, der auf Blu-ray rauskommt, bei dem wir hoffen, dass er gut ist. Die Quote ist leider nicht so hoch, aber es macht keinen Bock. ja, genau, das ist es. Und falls jemand Bock hat und sich connecten möchte bei Letterboxd, natürlich, ich weiß nicht, ob ihr sowas verlinkt in den Shownotes, aber Torti, ich glaube, Torti ist ein Schlumpf, oder? Torti, der ist ja auch egal. Torti 007
mit dem Y. Das Ding ist, ich hatte dich ja noch angeschrieben, ob du auch bei Letterboxd bist, ohne zu wissen, dass ich dir ja schon längere Zeit folge. Das ist,
mein Gott.
Ich sagte ihm, du einfach Bescheid, der wird da bestimmt eine Verlinkung machen.
Absolut.
Was das angeht, keine Ahnung. Du hast es ja schon vorweggenommen. Du hast uns den Film Shining mitgebracht, beziehungsweise ich habe dich so ein bisschen dazu gezwungen, als ich hörte, dass du diesen Film noch nicht gesehen hast. Um das so ein bisschen einzuordnen und später auch im Gespräch so ein bisschen besser nachvollziehen zu können, wie stehst du denn generell zum Horrorfilm? Bist du mehr der Typ Geisterbahnfahrt, mehr der Typ Splatter, mehr der Typ Suspense? Wo kann man dich da am ehesten einordnen?
Oh, das ist, also Horror generell absolute Liebe. Also absolute Liebe. Und am besten, also ich liebe, wenn es splattert. So, es muss, aber handgemacht. Also da sind, glaube ich, sich die meisten einig, die irgendwie in Richtung Horror da eine Leidenschaft hegen und pflegen. Es muss schon gut aussehen und CGI killt halt im Horror einiges. Und ansonsten, ich grusel mich sehr gerne, aber selten mittlerweile. Okay. Ich hab nun letztens Host geguckt. Das soll ja einer der gruseligsten Filme überhaupt sein und der war wirklich gruselig. Und ansonsten nehme ich eigentlich erstmal alles an Horror und hoffe, dass es gut wird. Also ich gehe nicht so krass in diesen Independent-Shit rein und guck mir irgendwie August Underground oder sowas an, das brauche ich nicht, oder Marian Dora kann mir auch gestohlen bleiben, das nicht, aber so splattern darf es ordentlich, Genau. Wir haben uns im Vorfeld auch ein bisschen über Terrifier 3 unterhalten, fand ich zum Beispiel ganz, ganz großartig. aufgrund der Effekte, Geschichte muss man ja nicht drauf eingehen, das ist ja Wurst. Genau. Ja, ich lieb's. Punkt.
Dann musst du mir jetzt wirklich Folgendes erklären. The Shining zählt vielleicht als ein, ja, doch, es zählt als Klassiker definitiv. Ja, für viele absolut. Wirklich als absolutes Meisterwerk. Wie hast du das die letzten Jahre geschafft, um diesen Film herumzukommen?
Ich weiß es nicht. Beziehungsweise ich habe mir mal irgendwann vor ein paar Jahren eine Liste gemacht mit Horrorfilmen, die ich unbedingt noch haben muss für meine Sammlung. Weil die pflege ich auch zu Hause, wie viele von uns. Und dann war Shining im Regal. So. Dann habe ich den geguckt, zusammen mit meiner Frau. Aber wir sind ganz schnell eingeschlafen und haben ihn nicht, nochmal, also die ersten 20 Minuten kannte ich schon so ungefähr. Und konnte mich aber jetzt an nichts erinnern. Aber trotzdem, wir haben uns dann gedacht, nee, irgendwie müssen wir den nicht nochmal gucken. Da hat uns gar nichts abgeholt. Dann habe ich mir die Kubrick Collection geholt und dachte mir, okay, jetzt musst du mal Shining gucken. Du hast ihn jetzt zweimal zu Hause. Ja, was soll ich sagen? Wir sind wieder eingeschlafen, ungefähr nach der gleichen Zeit. Und jetzt nach dem wirklichen Watch weiß ich, glaube ich, auch, woran es liegt.
Oh. Wird es heute kontrovers?
Ich
weiß es
nicht. Nein, vielleicht.
meine Geschichte mit Shining ist, glaube ich, eher ungewöhnlich, wo viele erst den Film gesehen haben und später das Buch. Habe ich mich als großer King-Fan schon sehr, sehr früh dran gemacht und die Bücher gelesen. Ob ich sie damals mit 14, 15 so unbedingt verstanden habe, lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Und habe mir dann tatsächlich den Film erst angeguckt, als ich das Buch gelesen habe. Und ich war bei der ersten Sichtung richtig enttäuscht. Eben aufgrund der ganzen Unterschiede, die zum Buch gemacht werden. Ich denke mal, da werden wir später mal ein bisschen drauf eingehen. Auch ob das alles nachvollziehbar ist, was eben in dem Film vorkommt, ohne das oder die Kenntnis des Buches. Hab ihn dann aber Jahre später, das war so einer dieser Filme, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe manchmal Filme, die gucke ich und mir ist eigentlich bewusst, du müsstest die besser finden. So, du musst die irgendwann einfach nochmal anpacken, nochmal angehen, weil du fest der Ansicht bist, dass sie besser sein müssten. Und das habe ich mit Shining dann auch gemacht und spätestens bei der Zweitsichtung muss ich sagen, okay, wenn ich das Buch und den Film etwas voneinander trenne, deswegen bin ich gleich sehr, sehr gespannt, wie er dir gefallen hat. Ich finde ihn wirklich großartig. Ich würde ihn nicht als diesen Überhorrorfilm bezeichnen. Da sind dann auch ein, zwei Szenen oder ein, zwei Sachen mit dabei, die mir persönlich nicht so zusagen. Aber ist in meinen Augen schon ein verdammt starkes Ding, wenn man sich eben etwas von der Vorlage lösen kann.
Ja, das glaube ich. Aber da ich das Buch ja nicht gelesen habe, kann ich da einfach nicht mitreden.
Okay, ja. Wir reden über The Shining, gedreht von Stanley Kubrick 1980. Bei einem Budget von 19 Millionen, Box Office von 48 Millionen. Also damals schon respektabler Erfolg eben für dieses Genre. Das ist der erste Horrorfilm, den Kubrick gedreht hat und er wollte auch unbedingt The Shining drehen. Also er hat sich irgendwann auf die Agenda geschrieben zu sagen, ich möchte einen Horrorfilm machen und hat dann auch wirklich gesagt, gut, es soll The Shining werden. Hat tatsächlich die Drehbuchvorlage von Stephen King abgelehnt. Hat gesagt, nee, ich schreibe die selbst, ich kann das besser. Ja, und herausgekommen ist ein Film, der in Filmkreisen häufig als Meisterwerk beschrieben wird.
Ja.
Till, wie hat dir der Film gefallen?
Also, da ich so ein bisschen anti war, nachdem ich ja zweimal da irgendwie eingepennt bin und den dann halt lange vor mir hergeschoben habe, bis letzte Woche, habe ich mich dann auch, und also es entwickelt sich ja alles so ein bisschen und ich gucke jetzt noch mehr OV als sonst. Gerade weil meine Frau das anfangs nicht so cool fand und mittlerweile hat sie sich auch dran gewöhnt, weil wir doch immer mal Filme auch zusammen gucken. Man verbringt halt Zeit als Paar, das ist gar nicht, also es ist so ein Pro-Tipp von mir. Also
ich werde das meiner Verlobten mal vorschlagen.
Richtig, richtig. Und
nein, Grüße gehen raus, Schatz. Sie guckt unglaublich viele Filme mit mir und ja, sie ist auch eher die Verfechterin für den O-Ton.
Ja, das ist sehr schön. Und das macht halt wirklich einen großen Unterschied. Und ja, dann habe ich den halt auf Englisch geguckt. Und das ist einfach ein riesen Unterschied. Es ist, okay, Shelley Duvall spielt halt Kacke auch auf Englisch, aber das vorweg. Oh, okay. Und ich fand ihn gut. Ich fand ihn wirklich gut. Vor allem ist Nicholson einfach ein Brett. Punkt. Also der ist, was soll man zu dem noch sagen? Hinten raus wird's ein bisschen drüber, aber grundsätzlich fand ich ihn wirklich gut. Kamera, Soundtrack, auch Sound, Sounddesign, unfassbar krass. Wirklich, wirklich, wirklich krass. Und ich kann auch verstehen, warum er früher damals eingeschlagen ist, weil sowas in der Art gab es halt nicht so oft. So, gerade in der Zeit, wo die Slasher kamen, ne, mit Halloween und dann Freddy und Freitag der 13. und so, das war ja alles so in der Zeit, da fing das alles an und Shining macht halt alles anders als die Horrorfilme, die man in dem Zeitraum gesehen hat oder die da liefen. Das kann ich schon verstehen. Der sieht einfach richtig gut aus.
Ja, er sieht, also für einen Horrorfilm oder für einen Horrorstoff sieht er eigentlich schon fast, also er muss gar nicht so gut aussehen, wie er aussieht, finde ich. Also das ganze Set-Design vom Overlook Hotel, die Farben, die Räume, diese volle Leere. Also eigentlich sind diese Räume ja komplett leer, aber man findet immer irgendetwas da drin. Ich finde das absolut erstaunlich und fast einmalig. Also alleine für die Augen, muss ich sagen, ist The Shining wirklich ein Top-Film, der einfach, der immer wieder Spaß macht, weil man reagiert da drauf, man sieht etwas, auch das Sounddesign, was du schon erwähnt hast, fantastisch.
Ja, das fand ich auch, das ist mir auch ziemlich schnell aufgefallen, obwohl ich nicht an meinem großen Fernseher im Wohnzimmer geguckt habe, wo ich die Surround-Anlage habe, sondern da auf dem Fernseher im Schlafzimmer, und das war wirklich krass. Ja, muss ich sagen. Also, und wenn dann dazu noch Nicholson mit seinem Blick irgendwie dich so anguckt, der ist ja von Anfang an, ist er ja psychopathisch vom Wesen her schon, so ein bisschen. Das ist wirklich beeindruckend. Und Kinderschauspieler hat man sich dran gewöhnt, dass die halt nicht top-notch sind. Das ist einfach sehr, sehr selten. Das bringt mich auch nicht raus meistens. Aber wie gesagt, ich habe ja schon Shelley Duvall angesprochen, möge sie in Frieden ruhen. Ich kann nicht mehr sagen als desaströse Katastrophe. Es wäre wahrscheinlich ein 8 von 10 Film für mich gewesen, wenn die Schauspielerin besser gewesen wäre.
Okay, dann lass es bei den Schauspielern bleiben. Ich glaube, über Nicholson, der ist über alles erhaben in dem Film.
Ja, und braucht man nicht drüber
reden. Auch so, ich glaube, Shining hat auch so diesen Karriereboost für seine Schauspielkarriere nochmal nach oben geholt, weil ich glaube, daran definierten sich später die ganzen Rollen, die er bekommen hat.
Ja, das kann gut sein. Ja.
Also es ist irgendwie wie eine Bewerbung oder wie eine Bewerbung für den Joker, den er bei Batman spielt.
Ja, stimmt. Ja, richtig, ja klar. Ja.
Also absolut fantastisch. Dieser Blick, dieses also du siehst ihn nur und du weißt, okay, das geht auf jeden Fall nicht gut aus. Irgendwas Schlimmes passiert da. Aus der Nummer kommt keiner ohne Probleme raus.
Ja, das finde ich auch. Das macht alleine die Autofahrt zum Hotel, macht das schon klar, dass er nicht so ganz, er ist halt anders. Also das ist nicht der normale Kumpeltyp und auch nicht der normale liebenswerte Vater, sondern mit dem stimmt etwas nicht. Ja. So, und das alleine, wenn er auf die Art, wie er einfach nur seine Lippen nach oben zieht, wie er seine Augenbrauen benutzt, ey, wirklich, der Ja, gut, eigentlich wollten wir ja nicht sagen, dass er wahnsinnig gut ist, aber ist er einfach.
Ja, also wie gesagt, über alles erhaben, das ist schon. Aber über Nicholson werden wir, glaube ich, auch das ganze Gespräch immer mal wieder hin zurückkommen. Aber das mit Shelley Duvall finde ich witzig, weil ich fand sie wirklich toll.
Ach was, wirklich?
Ja. Also ich habe ihr dieses, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, welche Rolle spielt sie dort? Und sie hat Angst vor ihrem Mann. Sie ist eine gebrochene Frau. Es gibt ja zum Beispiel die Szene, wenn Danny fragt, hey, ich möchte gerne mit dem Auto spielen, darf ich das aus dem Zimmer holen? Und sie hat wirklich, ihre Stimme bibbert ja vor Angst und sie sagt ja immer, ja, Vater schläft, lass das lieber und sowas. Und da ist irgendwas vorgefallen. Jetzt unabhängig davon, ob man die Vorkommnisse aus dem Buch kennt oder nicht, merkt man eben, dass in dieser Familie etwas brodelt, dass eben Jack Nicholson oder Jack Torrance, so heißt er ja in dem Film, dass da irgendwas mal vorgefallen ist. Und das kaufe ich ihr ab. Und später kaufe ich ihr auch ab, wie sie mehr oder weniger in den Wahnsinn abdriftet.
Ja, na klar. Und ich, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Keine Ahnung. Ich finde es halt.
Ey, das ist deine Wahrnehmung. Also
richtig. Also wir waren uns beide einig, als wir das geguckt haben. Das macht, das nimmt für uns und für mich jetzt, hat das viel von dem, was heißt viel, hat das ein bisschen was von dem Horror genommen, weil sie teilweise mit dem Messer in der Hand läuft, als würde sie einen toten Fisch irgendwie in der Hand haben und absolut keine Körperspannung, und sie overacted, also Nicholson overacted auch, am Ende ein bisschen zu viel, aber das sind so Nuancen. Nicht umsonst gibt es das Meme, wie er eingefroren ist, ne? Das ist ja schon komisch. Das ist einfach so. Aber ja, sie übertreibt es komplett im Overacten, aber kann für mich auch nicht das nicht gut rüberbringen. Das ist leider einfach so, ja.
Ich habe mich mal so ein bisschen mit der Produktionsgeschichte dabei beschäftigt. Und Kubrick hat diese, also er sagt bis heute, oder er hat damals gesagt, dass eben die Leistung von Shelley Duvall, die fand er sehr, sehr gut. Aber während des Drehs muss er diese Frau gehasst haben. Also er hat sie ja nur gepiesackt, hat ständig gesagt, sie kann nichts. Ja. Und wie gesagt, ich sehe diese Frau da drin. Ich sehe eben, also ich glaube tatsächlich, dass Shelley Duvall einiges mitgenommen hat von dem, was sie am Dreh erfahren hat und hat das in diese Rolle mit reingesteckt oder vielleicht auch unterbewusst mit reingesteckt. Und ich kaufe es ihr ab. Jetzt, vielleicht muss man dazu sagen, du hast ja die internationale Fassung gesehen, also die kürzere, die 119 oder 116 Minuten.
Ja.
Und es gibt ja noch die US-Fassung, die etwas länger ist, wo man auch in Gesprächen immer wieder mitkriegt, dass in dieser Familie doch einiges vorgefallen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die neuen Szenen das irgendwie anders oder besser machen oder das besser erklären. Aber für mich ist es tatsächlich so, sie bringt für mich genau diese Frau rüber, die sukzessiv, also die generell immer Angst vor ihrem Mann hat, Angst hat, irgendwelche Fehltritte zu machen, deswegen auch mehr dieses schüchterne, ruhige Mäuschen ist. Im Übrigen auch nichts gegen die Attraktivität von Shelley Duvall, aber ich finde es schön, dass sie eben keine klassisch schöne Frau genommen haben, sondern eine, die eben etwas normaler aussieht als diese klassischen Hollywood-Schönlinge, ne?
Ja, das stimmt. Das macht es dann ein bisschen authentischer. Gerade weil Jack Nicholson ist halt auch kein Brad Pitt. Beides super Schauspieler, ja. Aber Brad Pitt ist halt, der sieht halt auch einfach noch gut aus dazu. Und Nicholson ist halt einfach, ja, der ist halt, der hat einfach alles durch seine Ausstrahlung. Und ja, diese Angst, die nehme ich ihr auch ab. Also ich nehme mir das ab, dass sie Angst hat und dass auch die zwischen den Zeilen kann man da auch erkennen, dass sie Angst vor ihrem Mann hat und dass er eigentlich das, was er ihr so sagt und das, was er tut, er lässt ihr ja nie eigentlich eine Wahl. So, das, ne, er sagt zwar immer, ja, hier schön, da schön, ach, ich möchte doch für uns da sein oder für Danny da sein, aber es klingt immer, ist immer so ein Unterton mit wehe, du läufst nicht in der Spur.
Und das stimmt. Hast du vollkommen recht. Ja. So ein bisschen, als ob er eine Familie nur hat, weil man eben eine Familie hat. Und nicht, weil er es möchte, ne?
Absolut, ja. Richtig. Und das, ja, das kommt auf jeden Fall gut rüber, unabhängig vom Schauspiel jetzt. Und auch der, der kleine, der Kinderschauspieler, wie heißt der eigentlich, der Schauspieler? Das weiß ich gar nicht.
Danny Lloyd.
Der Schauspieler?
Ja.
Hey, heißt der nicht auch Dan im Film?
Danny, ja, ja.
Ja.
Und Jack Nicholson und seine Rolle ist Jack Torrance. Also die haben ja, beide genau. Den gleichen Vornamen, ja.
Ist das im Buch, heißen die im Buch so? Oder ja.
Die heißen im Buch auch so.
Sehr lustig, okay.
Mir fällt gerade ein, wir haben es gar nicht gemacht. Also, mache ich das jetzt eben, schiebe ich das nach. Für Leute, die The Shining nicht gesehen haben. Erstmal, wir spoilern natürlich ohne Ende. Und ich lese mal eine kurze Inhaltsangabe vor, bevor wir weitersprechen, würde ich mal vorschlagen.
Ja, das ist bei solchen Filmen, auch wenn ich ihn jetzt natürlich lange vor mir hergeschoben habe, eigentlich braucht man, denkt man, man braucht eigentlich keine, ne? Das ist jetzt, wenn man, keine Ahnung, man redet über Jurassic Park, man redet über Shining oder Halloween oder Jaws. Aber ja, es gibt Leute, die haben das eine oder andere noch nicht gesehen, ja.
Oh, das bringt mich, oh, da fällt mir gerade noch was. Ich lese einmal kurz vor, da muss ich direkt mal was fragen.
Ja, ja.
Also, worum geht's denn in The Shining? Der ehemalige Lehrer Jack Torrance erklärt sich bereit, mit seiner Familie den Winter im luxuriösen, aber abgeschiedenen Overlook-Hotel zu verbringen, um Kälteschäden vorzubeugen. Was Jack nicht ahnt, in dem Gebäude spukt es, und das nicht zu knapp. Sowohl seine Frau Randy als auch sein Sohn Danny, der von Anfang an kein gutes Gefühl bei der Sache hat, merken schon sehr bald, dass Jack so langsam um den Verstand gebracht wird. Du hast gerade was Schönes angesprochen. Obwohl du Shining nicht gesehen hast, du wusstest, also, dass es den Film gibt, war vollkommen klar. Man kennt ja auch die Memes mit der Tür und sowas. Ja, aber wie hast du den wahrgenommen? Hast du den auch eben so als Meisterwerk schon wahrgenommen in deinem Umfeld? Oder war das eher so, ja gut, alter Film, kennt keiner mehr?
Nee, absolut. Also, der wird schon fast überall als Meisterwerk gesehen. Ja. Das ist so. Und ich habe jetzt letztens, ich glaube, das war bei Kino Plus, als Bela B. da war. Da waren die so geschockt, dass er Shining nicht in seiner Liste hatte. Irgendwie Top 20 Horrorfilme oder sowas. Also der wird schon überall, egal wo man sich bewegt, wirklich sehr hoch gepriesen, ja. Was ja natürlich auch die Erwartungshaltung, was natürlich auch an die Erwartungshaltung geht, ne? Ich gehe natürlich daran und weiß, okay, du guckst dir gerade ein Meisterwerk an. So, und ja, manchmal empfindest du auch so und manchmal halt nicht. Meisterwerk würde ich ihn halt nicht betiteln. Ich erkenne aber, weshalb er als eines bezeichnet wird.
Ich meine, das ist ja auch der Punkt, ne? Also für welches Publikum ist dieser Film denn heute noch? Also sind wir ganz ehrlich, wird Shining, so wie er ist, heute auf den Markt kommen, wäre das so ein klassischer A24-Film.
Ja.
Ich finde nämlich schon, dass er ist mehr dieser, ja, ich tue mich mit dem Wort immer so ein bisschen schwer, aber ich finde, es ist
Elevated eher Arthouse.
Ja, das Wort finde ich sowieso jetzt nicht ganz so geil. Aber eher so Arthouse-Horror oder tiefgründiger Horror, anstatt jetzt so ein moderner Horror so Geisterhaus-Horror oder sowas, was es ja eigentlich sein soll. Und ich sehe den da eher im Ersteren, also eher wirklich als kunstvoll gemachter Horrorfilm. Vielleicht Elevated Horror, bevor das Wort Elevated Horror erfunden worden ist.
Ja, ja, genau, das würde ich auch sagen. Das Ding, da musst du ja nur ein paar Stellschrauben ändern und dann hast du Conjuring Teil 5 oder Teil 4. Im Endeffekt.
Ja.
Oder aber James Wan ans Drehbuch und dann macht er dir schnell mal ein Conjuring daraus.
Oder aber du änderst noch ein paar Stellschrauben und du kannst daraus fast ein Familiendrama machen.
Ja, absolut.
Und deswegen, also ich würde ihn auch eher als, ja, ich weiß nicht, Arthouse, klingt doch auch scheiße, Arthouse, das klingt auch so, ist schon wieder so hochgestochen, so, oh ja, nur die es verstehen mögen, diesen Film oder so.
Ja.
So Nase hoch und nee, das ist es auch nicht. Ich glaube, jeder kann Spaß damit haben, aber ich glaube, man muss sich davon verabschieden, dass es eben dieser klassische Spukhaus-Horror ist. Also es ist kein Haunted Hill, kein Geisterschloss, kein Conjuring oder ähnliches.
Nee, das stimmt. Das ist ja aber auch gut so. Also es soll für jeden, soll es die Conjuring-Filme geben oder Insidious. Finde ich, die meisten davon finde ich kacke. aber auch nicht, weil ich Ahnung habe, also natürlich habe ich Ahnung, nein, aber nicht, weil ich der bin, der sagt, boah, ich habe ja aber Ahnung und ihr braucht mir gar nicht mit eurem 0815-Scheiß da kommen und ich gucke nur 70er und 80er Horror- oder Exploitation-Filme. So, nein, es ist einfach, Geisterbahn-Horror zieht mir bei mir halt einfach nicht. Und jetzt fällt mir ein, Smile 2, da habe ich mich auch erschreckt. Apropos Grusel. Oh Gott, ich das absolut out of content jetzt. Ja, genau, okay. Das hat mich auch, da waren gute Jumpscares bei, endlich mal wieder. Genau, und sowas ist Shining einfach nicht. Und wenn der heute rauskommen würde, der würde floppen. So, es ist halt, glaube, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich weiß auch gar nicht, wie Dr. Sleep an den Kassen geglänzt hat.
Nee, nicht so.
Ja.
Nicht so. Aber ich glaube, da bei Dr. Sleep hat eigentlich eher das Problem, dass es in dem Buch durchaus Sinn macht, dass es eben diese Fortsetzung gibt, aber eben aufgrund der, ich sag mal, aufgrund der langen Wartezeit mit der Veröffentlichung, andere Schauspieler und eben auch das andere Ende, was eben im Film ist anstatt im Buch, macht die Fortsetzung filmisch gesehen gar nicht so viel Sinn.
Okay.
Und
den gucke ich mir auf jeden Fall noch an, ja.
Ey, der kann richtig Spaß machen. Ich fand den sogar ziemlich gut. Also nicht so gut wie Shining, bisschen sperriger. Aber ich glaube, jeder Film, wo Rebecca Ferguson drin ist, ist erstmal gut. Also von daher.
Ja, na klar. Und Hugh McGregor finde ich auch super. Ich mag den total gerne.
Ja.
Und ich habe gerade mal geguckt. Dr. Sleep, 45 Millionen Budget. Und weltweit 72, also der ist richtig abgeschissen, ja.
Ja, mit Marketingkosten, da machst du nichts.
Ne? Ja, ja.
Aber wie gesagt, ich glaube, das Problem ist auch einfach, wie willst du bei so einem Mammutwerk wie Shining, also da eine Fortsetzung ankündigen, die ja auch wirklich kaum noch Bezüge zum eigentlichen The Shining hat?
Ja, das stimmt, weil du hast halt nicht Shining und Shining 2 und Shining 3 und Shining Resurrection und Shining Go Space, dass sich das so durchzieht, weil Halloween 2018 hat ja auch sehr, 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 sehr gut performt an den Kassen. Aber wenn du nach 30, 40 Jahren einfach mal sagst, ja, wir bringen jetzt die Fortsetzung von Shining raus, dann verpufft das halt eher so. Da kann ein Film gut sein, wie er will. Ist halt leider dann Pech.
Aber das ist witzig, dass wir jetzt über diesen Punkt dahin gekommen sind. Für mich ist eins der Hauptprobleme mit dem Film, und nochmal, für mich, ich finde den wirklich absolut bockstark. Ne? Für mich ist eins der Hauptprobleme, dass das titelgebende Shining gar keine Rolle spielt. Es ist so vollkommen egal in diesem Film. Und deswegen ist auch so eine Fortsetzung, die sich mehr auf das Shining bezieht und die auch viel, viel mehr aus dem Shining macht, was ja im Original gar nicht, also es findet ja so gut wie gar nicht statt. Ich glaube, das hat es dem Film auch sehr, sehr schwer gemacht.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Aber weiß man, warum, also vom Buch jetzt her, also der kleine Junge hat das Shining, genau wie der Dunkelhäutige, was war das? War das auch ein Hausmeister? Nee, Koch? Was war das?
Das ist der Koch.
Weiß ich nicht
mehr. Das
ist der Koch. Ja, Koch, ja. Genau, der Koch. Das hat ja der Typ gleich rausgefunden. Aber warum genau? Ich meine, man braucht nicht unbedingt eine Erklärung, aber wird im Buch erzählt, warum Jack Torrance verrückt wird? Abgesehen davon, dass er beeinflusst wird vom Haus, vom Hotel?
Ja, das ist ja die, es gibt ja diese Legende, oder nicht nur, es ist keine Legende. Stephen King war ja damals mit der Geschichte von Shining, also mit dem Film, sehr unzufrieden.
Ja, das weiß ich, ja.
Und das liegt einfach daran, weil die alles geändert haben, was Jack angeht.
Ach was, okay.
Ja. Also Jack ist einer der, es wird auch im Film nur kurz angedeutet, er ist zwar gewalttätig, aber dann immer dann, wenn er trinkt. Und er ist trockener Alkoholiker, als er ins Overlook reingeht. Und die nutzen eben, oder die gehen ins Overlook, weil er eben seinen Sohn geschlagen hat und ihm den Arm gebrochen hat. Und er möchte das eben nutzen, um seiner Familie wieder näher zu kommen, um sich da, um trocken zu sein und, und.
Ja, genau, das wird ja einmal kurz erwähnt, da hieß es, ja, okay, mir ist einmal die Hand ausgerutscht, so, ne, das hat er einmal gesagt, als er in dem Zimmer, was weiß ich, ich kann mir das nicht merken, 237, ja, war und dann so überall so Hämatome hatte, so blaue Flecken, dann hatte sie ja so Angst, genau, und da sagte er mit sich selbst redend hier irgendwie, ja, mir ist einmal die Hand
ausgerutscht. Dir einmal die Hand aus, ja.
So, aber genau, stimmt, ja, mehr Hintergrund gibt's nicht, ja.
Und da ist es nämlich so, im Film ist es so, dass ja, Jack, also Torrance beziehungsweise Nicholson, von Anfang an irgendwo ein bisschen irre ist. Und das ist im Buch gar nicht der Fall. Da wird er langsam, aber sicher eben wieder dazu verführt, Alkohol zu trinken und eben von den Geistern, die im Overlook-Hotel sind, wo auch eben das Hotel böse ist und nicht Jack, dazu verführt, seine Familie dann eben zu jagen. Und das ist ja hier etwas anders. Ich gehe so weit, bis auf ein paar Szenen könntest du alles, was Geistererscheinungen und sowas angeht, auch eigentlich nur auf Wahnvorstellungen oder Ähnliches zurückführen. Weil ich im Film nicht das Gefühl habe, dass das Overlook Hotel tatsächlich böse ist. Und da bin ich, das ist eigentlich mein einziger Kritikpunkt. Ich finde, manche Dinge ergeben in dem Film keinen Sinn, weil er sich zum einen am Buch halten möchte, aber dann viel zu weit vom Buch weg ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich rüberkommt. Ich weiß nicht,
Ja, doch. Ich weiß, was du meinst, ja.
Ne, also auf der einen Seite sagt er, okay, diese Geister müssen da sein. Aber auf der anderen Seite erklärt er dir nicht, warum sie da sind oder ob sie wirklich da sind. Weil am Ende, du hast ja nur, wie Jack selber alleine mit den Geistern spricht oder wie Wendy mal irgendwie eine Version hat. Aber eine Interaktion oder Ähnliches, es kann ja auch alles nur in seinem Kopf stattfinden. Und ich finde, da kommt es hin und wieder zu einer Diskrepanz, dass ich finde, dass manche Dinge schwer zu erklären sind, wenn man die Geschichte, also die Buchgeschichte nicht kennt.
Ja, okay. Ja, das ist interessant. Das wird das in der Langfassung, ist das quasi auch nicht relevant?
Du hast ein bisschen mehr, es wird noch ein bisschen mehr erklärt, dass der Junge eben das Shining hat.
Ja.
Und es gibt noch später eine Horrorsequenz mit Shelley Duvall, wie sie durch die Eingangshalle vom Overlook geht und dort sind überall Skelette, alles ist voll mit Spinnen und so, mit Spinnweben, was ein bisschen mehr darauf hindeutet, dass eben das Hotel der eigentliche Antagonist ist und nicht Jack an sich, aber irrelevant, muss man sagen. Also Kubrick hat sich das so ein bisschen außen vor gelassen und sich da so eine Freiheit gelassen und zu sagen, hey, ich schreibe hier meine komplett eigene Geschichte.
Ja gut, ist ja an sich eigentlich, ich meine, gut, er hat es ja geschafft, dass er da anscheinend ein Meisterwerk abgeliefert hat für die meisten.
Ja.
Von daher, es muss ja auch nicht immer alles exakt so sein wie im Buch. Etwas adaptieren heißt ja nicht, das Drehbuch brauche ich nicht, weil ich habe ja das Buch. So, und ich mag das, wenn man sich so ein bisschen eigentlich eigene Sachen dazu dichtet. Das ist eigentlich ganz cool. Wenn es dann auch noch gut wird. So.
Ja, zumal ich finde eben, dass der, und das habe ich damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, nicht akzeptiert, ne, weil ich war 14, ich habe ja Stephen King verstanden, weißt du, so, ich wusste ja, wie der Hase läuft und wie kann man denn die Vorlage verändern?
Ja, typischer Edgelord, ne?
Ja, ganz genau. Und jetzt mittlerweile sehe ich das auch als eigenen Film an, also was mir eben daran sehr, sehr gut gefällt, ist eben, und da sind wir auch wieder dabei, über das Schauspiel von Shelley Duvall und das Ganze drumherum. Ich finde ja, man sieht, wie alle nach und nach dem Wahnsinn verfallen. Du kannst diesen ganzen Horroraspekt rein theoretisch rauslassen. Und in meiner Welt existiert der auch nicht. So, in meiner Wahrnehmung des Films sehen wir einfach eine Familie, die nach und nach in diesem einsamen Hotel dem Wahnsinn verfällt. Und dadurch kannst du dir natürlich viele Dinge erklären. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es gibt ja ganz, ganz viele Anschlussfehler. Oder dass Möbelstücke in einer Szene da sind, dann weg, dann wieder da, dann wieder weg.
Weiß ich nicht. Das, beim ersten Mal gucken, manchmal fällt es auf, manchmal nicht. Das ist halt immer so.
Genau, und für mich ist das eben dieses Zeichen, okay, Kubrick will jetzt, dass ich mich unwohl fühle, dass ich merke, hier stimmt irgendwas nicht in diesem Szenenaufbau. Es gibt auch eine Szene, da ändert sich einfach das Muster vom Teppich mitten in der Szene. Also und ich, das sind eben alles so Kleinigkeiten, die mich als Zuschauer irritieren oder irritieren sollen, so rede ich mir das ein. damit ich nicht mehr so ganz weiß, was ist denn real und was ist Wahnsinn.
Ja, aber das wiederum ist ja ganz cool. Aber an den Teppich erinnere ich mich, jetzt wo du es sagst, dass der hatte dann plötzlich mal ganz kurz auch ein cooles Muster, aber nicht dieses, dieses ikonische. Und ich glaube einfach nur, weil das ikonische Muster, das kenne ich ja auch schon seit 100 Jahren, auch wenn ich den Film bis jetzt noch nicht geguckt habe. Und das ist mir auch aufgefallen. Da
du siehst auch nie in der Außenaufnahme von dem Hotel, außer sie sind wirklich da, siehst du auch nie dieses riesige Labyrinth.
Ja, das habe ich so, das habe ich direkt. Ja, das war direkt so, hä? Aber das Labyrinth war ja auf dem, dieses kleine Modell von dem Hotel. Übrigens ein richtig geiler Übergang, wenn man von
oben. Wie gut war dieser Shot denn, Hammer, bitte?
Würde ich auch sehr gerne, also das haben sie geil gemacht. Und da sieht man das Labyrinth. Aber ich von außen, auch das Labyrinth kenne ich natürlich, habe ich auch drauf geachtet, das habe ich nicht gesehen, als sie am Anfang des Films zum Hotel sind.
Und also ich habe versucht, mich im Zuge dieser Podcast-Aufnahme da mal so ein bisschen drauf einzulassen und mal zu gucken, was gibt's denn da für Interpretationsformen, und bin in einem Rabbit Hole gelandet, welches gar nicht mehr endet. Und ich habe mir jetzt einfach überlegt, es gibt so viele Interpretationsansätze, was The Shining angeht, was sich Kubrick dabei gedacht hat, was das Ganze soll, was die einzelnen in Anführungsstrichen Filmfehler, die selbstverständlich keine sind, darstellen sollen. Und ich fahre damit am besten, wenn ich mir einfach einrede, das ist so, wir begleiten die Figuren, wie sie langsam aber sicher dem Wahnsinn verfallen. Und das sind dann alles so kleine Elemente, die mich als Zuschauer einfach verunsichern. Und damit fahre ich ganz gut.
Ja, das stimmt. Dieses Verunsichern klappt in dem Fall ganz gut, weil man sich ja wirklich fragt, okay, bin ich jetzt doof? Habe ich da mich jetzt gerade verguckt? Oder war das ein Filmfehler? Andererseits ist das wirklich, gerade wenn man auch Kubrick vielleicht ein bisschen kennt, so grobe Schnitzer passieren dem eigentlich nicht. Und
es sind auch zu viele. Also es sind wirklich zu viele offensichtliche. Genau. Ja, also mir ist es beim ersten Mal auch nicht aufgefallen, und ich würde auch einen Teufel tun und sagen, mir sind alle aufgefallen. Aber wie gesagt, wie sich das Muster auf den Teppich ändert, oder wenn auf einmal Möbelstücke weg sind, irgendwie die Autofarbe soll sich verändern, habe ich gelesen, das ist mir nicht aufgefallen. Die Schreibmaschine verändert sich.
Sowas ist halt geil, ja.
Aber die sind einfach zu offensichtlich. Also von einem Filmfehler kannst du ausschließen.
Ja, ja, genau. Und sowas ist halt cool, wenn man sowas einstreut, das gibt es. Oh ja, apropos, ich hatte ja vorher im Vorgespräch von der Horrornacht in Wolfsburg erwähnt. Und da lief übrigens auch Hereditary. Kannte ich schon, aber habe ich im Kino damals verpasst, und jetzt konnte ich den nachholen, habe ich aber zu Hause auf Blu-ray schon geguckt. Und da ist eine Szene, nein, nicht eine Szene, da ist der Soundtrack, der wummert so ganz leicht. Und dieser Soundtrack, als wir den zu Hause den Film geguckt haben, und ich habe, wie gesagt, eine relativ gute Surround-Anlage und den entsprechenden Bass, und ich war richtig genervt, dass draußen, ich wohne auf dem Dorf, irgendjemand wieder um die Uhrzeit mitten in der Woche irgendwie eine Party macht. So, jetzt kann mein Kind oben nicht schlafen. Und ich war wirklich genervt. So, dann habe ich den Film pausiert, und um mal zu horchen, wo das herkommt, das war das Wummern weg. Und das macht Hereditary so krass, dass ohne dass du es merkst, macht es dir so ein Unwohlsein.
Ja.
Und das schafft halt Shining entsprechend, natürlich Sounddesign habe ich ja schon erwähnt und Soundtrack richtig geil, aber halt auch, wie du es sagst, und oder jetzt, wo du es bestätigst, mit diesen vermeintlichen Filmfehlern oder einfach nur Zuschauerirritation, die dich einfach stutzig werden lassen, dass du, okay, was, als würdest du selber wahnsinnig werden, so, weißt du, nur nicht, dass du wahnsinnig wirst, sondern an dir selber zweifelst, ob du dich verguckt hast oder ob du vielleicht nicht richtig aufgepasst hast. Und das, wenn ein Film das hinkriegt, das ist schon ziemlich geil.
Ich hatte das witzigerweise letztens, ich habe mir den Film Die Neun Pforten von Roman Polanski angeguckt.
Oh, ja.
Und da gab es eine Szene, ich habe mir den Film angeguckt und gucke, und da gibt es eine wirklich ganz, ganz kurze Sequenz, wo eine Person zu fliegen scheint. Und ungelogen, ich habe eine halbe Stunde drüber nachgedacht, habe ich das jetzt geträumt? War das jetzt wirklich so? Ist die jetzt die Stufen runtergelaufen oder ist die Stufen runtergeschwebt? Ich, hä? Und das hat mich wirklich so irritiert, dass mich das wirklich beschäftigt hat und ich mir einfach nicht mehr sicher war, wie nehme ich diese Person jetzt wahr, die ich in diesem Film dort gesehen habe. Und ich glaube, sowas Ähnliches macht eben auch The Shining. Du fängst eben an, Dinge zu hinterfragen und zu sagen, Moment mal, war das jetzt, aber, hä? Nee, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht.
Ja, genau.
Und dazu auch eben eigentlich, also wir haben ja beide gesagt, der Film ist jetzt nicht mit, ist ja kein Jumpscare-Fest oder Ähnliches, aber diese Jump-Cuts, die er macht, machen mir bis heute eine Gänsehaut, die man fast verpasst, wenn man einmal zu viel blinzelt oder so. Aber wenn dann zum Beispiel wenn die Mädchen im Flur stehen und dann diese ganz kurzen Cuts zu surrealen Bildern, wie dann die Mädels zerstückelt da im Flur liegen.
Ja.
Ich finde das furchtbarer als irgendein lautes Knallen oder sonst was. Und obwohl ich weiß, dass sie kommen, und ich habe ihn jetzt bestimmt das 5. oder 6. Mal gesehen, obwohl ich weiß, dass sie kommen, erwischen mich diese Jump Cuts immer noch. Und das sind wirklich so, in Anführungsstrichen, Jumpscares, die ich auch mag. Also ich bin gar nicht so sehr dagegen, solange sie gut gemacht sind.
Ja, absolut. Wenn das nicht einfach gemacht wird, weil du keine Idee hast, sondern einfach nur, ja, wir haben jetzt 10 Minuten ohne, jetzt brauchen wir wieder einen, jetzt haben wir wieder, ne, diese typische, ich mache einen Schrank auf, mache einen Schrank zu, da steht jemand, ne, Spiegel wird irgendwie die ganze Zeit gefilmt, dann wird der Spiegel zugeklappt, buh, dahinter ist jemand. Und das ist halt so, ja, okay, danke, habe ich schon diverse Male gesehen, aber es kommt halt immer auf die Inszenierung an, das ist halt einfach so. Ein Film Film schafft es ja nicht einfach nur über diese Katze aus dem Schrank oder Katze aus dem Sack dich zu erschrecken, sondern es kommt ja darauf an, wie diese Szene aufgebaut wird, und das schafft dieser Film einfach. Und auch diese Katze auf die zerstückelten ermordeten beiden Mädels, das macht schon keinen Spaß, ne?
Nee. Die Zwillinge sind übrigens wirklich gruselig. Also
unfassbar gruselig. Ja, die gehen gar nicht, ey. Wirklich.
Und auch da immer dieses, wie gerne gucke ich eigentlich dem Kind zu, wie das mit dem Cat Car durch das Overlook Hotel fährt, an dem ganzen Interieur vorbei, und dann diese Soundkulisse, wenn er dann eben übers Holz fährt, dann wieder über die Fliesen, dann über die Teppiche, könnte ich stundenlang angucken, und bis er dann eben zu den Zwillingen kommt, dann finde ich es wieder gruselig.
Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen direkt. Wie gesagt, ich habe ja das am Anfang schon gesagt, und ich habe am Anfang die erste Drittel, keine Ahnung, also meine Frau hat nicht den Film komplett mit mir geguckt. Wir haben ein Baby, 6 Monate, oh, 7 jetzt fast, und zwar morgen 7 Monate, wir haben heute den 13. November, gut, da muss man sich halt kümmern, und da ich keine Brüste habe, beziehungsweise keine Brüste, die Milch geben, muss sie das halt machen. Da habe ich mir meine Kopfhörer aufgesetzt, und Alter, ey, wenn der da, das, was du gerade gesagt hast, wenn der mit seinem Dreirad, was übrigens auch gruselig ist, das Dreirad ist gruselig, weil es tiefer gelegt ist, egal.
Ja.
Ja, und wenn der darüber fährt, Teppich, Holz, dann ist mal eine kleine, keine Ahnung, eine Unebenheit, und das ist richtig krass abgemischt. Also wenn jemand fragt, ja, was ist denn Sound Editing oder Sound Mixing, dann muss man eigentlich Kopfhörer aufsetzen und ihm sagen, hier, guck dir einfach die Szene an, wie er mit seinem Dreirad darüber fährt.
Ja, vielleicht auch eben Hammer. Dieses, wenn du eben Filme machst und sehen möchtest, wie sowas gut funktioniert, Sound Editing, auch die, auch so Jump Cuts und sowas, guck dir das an. Also ich glaube, technisch gesehen, ich glaube, darüber müssen wir nicht groß diskutieren, dass das schon wirklich top-notch ist. Auch für heutige Verhältnisse, wie ich finde.
Absolut, ja.
Und was ich ja heute auch so ein bisschen vermisse, ist diese, ich würde ja wirklich sagen, dass ich das Hotel selber ja auch noch als fast schon als Protagonisten sehen würde. Also so diese ganzen, diese ganzen Spielereien, die da eingearbeitet sind, wie das aussieht, wie surreal das auch aussieht. Ich meine, alleine dieser Teppich. Ich gucke mir den Teppich an und ich habe ein Unwohlsein.
Ja, weil der so ein ekliges Muster hat, das man nicht direkt greifen kann.
Das ist so, und das musst du ja erstmal finden. Und du musst ja erstmal auf die Idee kommen, genau so ein Muster da zu machen.
Ja, die Frage ist ja, gab es so einen Teppich und die haben einfach ganz, ganz lange recherchiert, oder haben die wirklich sich überlegt, was für einen Teppich lassen wir herstellen? Das würde ich gerne mal wissen.
Angeblich ist es so, dass er mehrere Leute beauftragt hat, in diversen Hotels einzuchecken und dort so aufzuschreiben, was sie dort gesehen haben. Und er hat dann ganz, ganz viele von den Ideen, was dann die Leute mitgebracht haben oder abfotografiert haben, dann versucht, in dieses Set vom Overlook Hotel mit einzuarbeiten. Und irgendjemand hat eben auch genau diesen Teppich mitgebracht.
Ja, das, okay. Siehst du, es gibt für alles eine Antwort in solchen Filmen.
Also, zumal, wenn das sein Job ist, jetzt überleg mal, ja, nö, schlaf jetzt einfach mal 10 Nächte in unterschiedlichen Hotels und guck mal, was es da Unheimliches gibt. Cool, ja klar, natürlich mache ich das.
Ja, das stimmt. Es kann einen schlechter erwischen.
Aber eben auch diese riesigen Räume, also jetzt nicht die Zimmer selber und auch nicht die Unterkunft der Familie, sondern auch diese riesigen Räume, wo er schreibt oder mit der Rezeption und sowas. Ich finde, das hat sowas Unheimliches, obwohl es tagsüber spielt. Und du hast gerade eben Hereditary von Ari Aster angesprochen. Yep. Da würde ich einfach mal Midsommar in den Raum reinwerfen, ja, der es ja auch geschafft hat, im Hellen einfach eine absolut gruselige Atmosphäre zu schaffen.
Ja, das ist also wenn ich einen Horrorfilm auf Platz 1 setzen müsste, mit Messer an der Kehle, dann wäre das Midsommar. Also zu 100%. Hereditary, super. Ich liebe Halloween, ich liebe Alien, alles. Also, aber Midsommar ist so krass. Und ich hoffe einfach, dass der vielleicht in 20, 30 Jahren, der hat ja schon ein sehr, sehr gutes Standing, er so ein Standing hat wie Shining und Co. Alter, ja, keine Ahnung. Siehst du, mir bleibt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich den so krass finde.
Ey, ganz ehrlich, ich bin voll auf deiner Seite. Ich würde ihn an Platz 3 setzen. Okay, aber ja. Ist für mich, also mit Hereditary, beides Meisterwerke, absolut. Und schlussendlich setze ich ihn nur nicht auf 1, weil ich da noch zwei andere habe, die ich...
Ja, Jaws. Einfach,
ja, und das
ja.
Ding.
Ja, 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 ja. So. Kann man auch
aber nicht dann würde sagen. Dann würde ich aber wahrscheinlich auch schon Midsommar setzen. Also der hat mich wirklich nachhaltig beschäftigt. Und der zeigt ja eben Horror im Hellen. Und da muss ich einfach sagen, bei Shining, ich habe hier einfach Horror durch Leere. Klar habe ich später mit der im Dunkeln da Szenen, diese Verfolgungsjagd. Ich habe ihn eben mit der Axt, wie er da lang rennt und sowas. Aber in der ersten Stunde habe ich ja sehr, sehr viel, was im Hellen spielt. Und selbst der Angriff im Zimmer 237 findet ja im Hellen statt. So, ja, dass der Horror tatsächlich durch Leere und durch das Ganze drumherum dann stattfindet und nicht eben durch die Abwesenheit von Licht. Also das finde ich wirklich erstaunlich.
Ja, das ist sehr gut. Und spätestens hinten raus, bevor es in das Labyrinth geht, hätte man oder würden vielleicht einige heutzutage einfach sagen, okay, jetzt fällt das Licht aus, jetzt es flackert vielleicht, dass man so wie heißt das Flackerlicht?
Stroboskop.
Stroboskop, vielen Dank. Das wird ja auch gern genutzt durch flackerndes Licht und der hat einfach konstante Beleuchtung. Selbst das Labyrinth ist beleuchtet. Das hat eine ganz sanfte, schöne Beleuchtung, wo ich denke, okay, ja, da, als Hotelgast möchte ich da gerne lang gehen. Und du hast nicht keine Ecken, die stockduster sind und dann wird sich versteckt und dann findet Jack ihn aber und dann geht's weiter. Nee, das ist einfach eine straighte Verfolgungsjagd. Das im Endeffekt ist das Mad Max im Labyrinth. Ist das eine Verfolgungsjagd rein, dann kommt Punkt X und dann ist die Verfolgungsjagd fertig und es geht wieder zurück. So,
das ja, stimmt.
Und das ist halt super effektiv. Und es ist super gruselig. Und auch da ist die Kamera wirklich ja immer mitten dabei und macht lange Takes und lässt dich denken, oh fuck ey, gleich hat er ihn. Das ist schon wirklich gruselig, vor allem ist es natürlich auch sein Vater und das, also diese ganze Mischung macht es. Und auch wenn es hinten raus im Dunkeln ist, wie gesagt, das Labyrinth ist leicht erleuchtet, ist der Rest fast ausschließlich bei Tageslicht oder halt normal Hotelbeleuchtung oder so.
Ja.
Und das zieht.
Aber hattest du das Gefühl, dass es durchaus möglich wäre, dass Jack seine Familie umbringt? Oder hast du von vornherein gesagt, nee, das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren?
Ich war mir bei ihr nicht sicher, tatsächlich. Und bei ihm wusste ich nicht, auf welche Art er entkommt. Aber nun, es gibt halt Dr. Sleep. das ist halt der Fluch der Fortsetzung.
Ach ja, natürlich, natürlich, klar.
Ne, ist, deswegen wusste ich das natürlich, aber trotzdem war es, die, das, es macht es, für mich hat es das nicht unheimlich gemacht oder würde es nicht unheimlich machen, okay, der bringt gleich dieses Kind um, sondern dieses Kind flieht gerade vor seinem Vater. Das ist viel, viel schlimmer. So, ich glaube, du hast keine Kinder, oder?
Nein.
Okay, genau, pass auf. Und deswegen, die, die Kinder haben, wenn dein Kind mal wirklich, wirklich traurig ist, weil du irgendwas verkackt hast, das zerreißt dir das Herz. Und wenn ich mir dann überlege, dass der eigene Vater hinter einem kleinen Kind hinterherrennt mit einer Axt, nachdem er vermeintlich die Mutter gerade umgebracht hat, so, das ist halt zumindest als Vater ein riesiger, riesiger Horror für mich. Und das macht's halt nochmal aus. Das holt einen noch auf anderen Ebenen noch umso mehr ab.
Ja, glaube
ich. Also deswegen eigentlich, weißt du, ich glaube, ich ändere bei Letterboxd jetzt auf 4 von 5. Also ich sage so viel Gutes gerade. Du hast mich.
Ja,
du hast
mich. Manchmal wächst sowas ja auch. Eben auch. Gut, jetzt mit Dr. Sleep hast du natürlich einen Punkt. Im Übrigen, wenn du den guckst, guck dir den englischen Director's Cut an.
Ja, das habe ich mitbekommen.
Da muss ich wirklich sagen, der ist besser. Ich glaube, der ist auch nicht im Deutsch übersetzt worden. Aber wenn du eben O-Ton guckst, guck dir den auf jeden Fall in der Langfassung an. Lohnt sich. Ich finde nämlich immer wieder gut, wie der Film einfach den Zuschauer komplett zum Narren hält. Eben zum einen das Shining, was irgendwie gar keine Rolle spielt. Ja. Außer, dass Danny irgendwann sagt, ey, hier, Dick Halloran, komm mal wieder, ich habe hier ein Problem. Dann sehen wir Dick Halloran in 7, 8 oder 9 Szenen, die komplett unnötig sind, wie er zum Overlook Hotel reist. Nur
ja, aber, genau, aber das ist auch voll geil. Du hast einen Aufbau und denkst, okay, krass, ich bin gespannt, was er da jetzt macht. Kämpft er gegen Jack oder beschwichtigt er die Geister, rettet er den Kleinen? Nee, er kommt an, kriegt eine Axt in der Brust, tot. So, das bricht einfach auch mit heutigen Konventionen. Das wäre anders heutzutage. Und ich bin kein, heutzutage ist alles kacke und früher war alles besser. Das ist auf gar keinen Fall so. Siehe Midsommar. Da bin ich auch nicht so der Typ, der alles verteufelt von heute. Aber das hätte es selten gegeben heutzutage. Das ist einfach richtig cool.
Ja, und wie gesagt, ey, also was du ja auch alles von dem mitkriegst, ne, es wäre ja auch ein leichtes gewesen zu sagen, okay, ich lasse ihn jetzt reisen und dann sehe ich es aber nicht mehr. Aber ich habe ja immer noch, ich sehe ihn im Flugzeug sitzen, wie er sich was zu trinken bestellt. Ich sehe ihn in seiner Wohnung mit den ganzen Bildern, die er dann da aufgehangen hat, ne?
Ja, stimmt.
Und das ist ja alles gar nicht notwendig. So, und damit wirst du ja wirklich getrollt. Und deswegen hätte mich, aber wenn du sagst, du hättest schon daran denken können, dass eventuell Wendy stirbt, dann ist die Frage eigentlich beantwortet. Weil ich finde eben auch, dass da ab einem gewissen Moment denke ich, okay, jetzt ist alles möglich. Ne? Ich sehe zwar nicht explizit den Mord an den Mädchen, aber ich sehe tote Kinder. Das ja auch erstmal immer ein schwieriges Thema ist.
Ja.
Ich habe eben den einen, der komplett weggeaxtet wird, in dem Moment, wenn er das Hotel wieder betritt. Ich habe Gewalt gegen den Jungen. Und all solche Dinge. Und ich denke mir, auch diese angedeuteten Sexszenen von den Geistern, die ich auch komplett surreal finde, das ist ja... und für mich, ich denke jedes Mal, wenn ich den Film sehe, okay, hier könnte eigentlich alles passieren. Also es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn einfach alle drei sterben.
Ja, das stimmt. Das hätte auch gepasst. Wäre auch ein solides Ende gewesen.
Ja, ja. Ja gut, und das Ende ist ja komplett anders als im Buch. Also das haben sie ja alles komplett abgeändert.
Also ab wann? Also das Maze, also das Labyrinth gibt es noch, ja?
Nein, das gibt's gar nicht. Das gibt's
überhaupt
nicht.
Ach was?
Es gibt doch nicht die Axt.
Crazy.
Also er hat ein, wie heißt das? Rook-Schläger? Also so diese Cricket-Schläger. Kennst du das, was du da im Garten hast, wo du diese kleinen Türchen aufbaust, wo du so eine kleine Holzkugel da durchschlägst?
Ja.
So einen Schläger hat der. Und schlägt damit eben auf seine Familie ein und schlägt damit auch den Halloran kaputt, aber der überlebt. Und dann kommt eben nämlich wieder der Punkt, er wird dann wieder normal, weil er eben von diesem Hotel beeinflusst ist, also von den Geistern, die dort sind. Und seine Familie bringt ihn eben dazu zu sagen, ey, hör auf, tu was. Und dann jagt er das ganze Hotel in die Luft.
Okay. Das ist wild. Das ist äußerst anders. Ja.
Und jetzt kannst du dir mal überlegen, wie Dr. Sleep abläuft, wenn im Buch das Hotel gar nicht mehr existiert, Dick Halloran noch lebt und auch eine relativ wichtige Figur ist im Buch. Und das mussten sie alles für den Film abändern. Ne? Also ich glaube, da lag schon so ein großes Problem drin, dass eben, dass die eine Fortsetzung der filmischen Vorlage gemacht haben und nicht wie, ich weiß nicht, ob du die Serie Watchmen kennst.
Ah, ich habe die nicht zu Ende geguckt. Leider nicht. Ich fand die gut, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft.
Die sagen ja einfach, der Film existiert nicht und die machen einfach eine Fortsetzung in der Serie, eine Fortsetzung zu dem, was eben im Comic passiert ist, was im ersten Moment sehr, sehr irritierend wirkt.
Ja, das
stimmt. Aber
das
eine mutige Entscheidung ist. Und eben Dr. Sleeps Erwachen ist eben, ja, der hält sich am Kubrick-Film fest, macht davon eine Fortsetzung und ich glaube, das ist auch mit so einem Grund, warum der so ein bisschen gefloppt ist.
Ja, das ist dann so ein bisschen die Krux, ne, also das Dilemma, dass die Produzenten haben bestimmt gesagt, ne, wir müssen den Film fortsetzen, weil den lieben alle und es gab bestimmt auch Stimmen, die gesagt haben, ey, ich will bitte, das war ja Mike Flanagan, hat der auch das Drehbuch geschrieben? Weiß ich gar nicht.
Ja.
Okay, dass er dann gesagt hat, ja, aber ich würde gern vielleicht einfach das The Shining dann fortsetzen, kann ich mir vorstellen, dass es da ordentliche Diskrepanzen gab. Ich weiß es nicht, aber kann ich mir vorstellen.
Ja, mit Sicherheit sogar.
So, aber ja, ich bin gespannt. Und da das Mike Flanagan war, bin ich noch ein bisschen mehr interessiert jetzt, weil den mag ich.
Ach, der ist gut.
Ja,
der ist gut. Ich habe letztens von Mike Flanagan Ouija 2 gesehen. Also ist
welche?
Ouija 2.
Ah, okay.
Und ich hab den ersten Teil mal gesehen, ich fand den furchtbar. Also der war wirklich nur scheiße. Und ich glaube, der lief auf Netflix und dann habe ich gedacht, ach komm, dann Mike Flanagan, Oculus finde ich ziemlich geil, das Spiel finde ich gut, Spuk in Hill House, Midnight Mass, fantastisch. Und da habe ich gesagt, ach komm, dann guckst du dir diesen Ouija 2 mal an, geht nur 100 Minuten. Der Film ist nicht besonders gut. Aber was der Flanagan da wieder mit den Bildern macht oder so, die eine oder andere Szene, da hatte ich wirklich Gänsehaut. Und ganz ehrlich, mittlerweile gehe ich so weit, solange er irgendwas, irgendwie seine Finger mit drin hat, ist es fast unmöglich, dass es komplett scheiße wird.
Ja, das stimmt, weil der erste Teil hat eine 1,8 bei Letterboxd und der zweite Teil geht direkt auf eine 2,8.
Ja,
einfach und der nur, ist
wirklich...
Ja. Weil er dabei der ist eine
Geisterbahnfahrt, ja. Aber wie gesagt, da sind so 2, 3, 4 Bilder drin, die auch nicht unbedingt besonders gut von den Effekten her sind, aber die mir einfach eine Gänsehaut verschafft haben. Und doch, guck dir Dr. Sleep an. Ist wirklich sehenswert. Und ich habe den Hate nicht verstanden. Also ich hätte ihm gegönnt, dass er erfolgreicher wird.
Ja, naja, kann man nichts machen.
Sag mal, würdest du eigentlich sagen, dass The Shining ein zugänglicher Film ist, also fürs Mainstream-Publikum? Oder ist er eher so ein bisschen sperriger? Jetzt gerade aus dieser Warte heraus, dass du ihn jetzt das erste Mal gesehen hast.
Er ist, ich würde schon sagen, dass er eher ein bisschen sperriger ist. Tatsächlich, weil er serviert dir nichts so richtig auf dem Silbertablett. Und das möchte der normale Filmegucker, der normale Kinogänger möchte das ja gerne. Ne? Die gehen einmal, oh Gott, einmal im Monat ist schon viel zu viel. Die gehen dreimal im Jahr ins Kino, vielleicht fünfmal im Jahr.
Ich glaube nicht mal. Geht nicht der Durchschnitt nur 1,8 Mal oder 2,8?
Ja, ich weiß es gar keine nicht Ahnung.
Ja, es ist absurd wenig.
Krass, okay, hätte ich nicht gedacht. Aber auf jeden Fall, nein, er ist nicht zugänglich. Ist auch ein Kandidat für, ich mach's bei Netflix dann einfach wieder aus. Würde ich schätzen. Ist aber auch, ist aber Midsommar auch. Das ist auch so ein Kandidat. So, und das ist auch völlig okay. So, das muss ja nicht für jeden was sein. Mein Cousin zum Beispiel, Grüße gehen raus, dann schicke ich ihm den Link, wenn der Podcast draußen ist. Der fand den absurd scheiße. Also alles an diesem Film fand der scheiße. das wird bei Shining auch so sein, wenn er sich angeguckt wird und dann irgendwie, allein die Autofahrt, wie lange ist denn die Autofahrt? So, weißt du?
Ja.
Und Menschen, die sich viel damit beschäftigen und auch gerne das Technische dahinter sehen, so wie wir, wenn man einfach viel Filme guckt und das Ganze hobbymäßig oder noch besser beruflich macht, dann denkt man sich, oh krass, okay, die Kamera hält so lange drauf, die interagieren so und so miteinander und okay, der Schnitt ist jetzt so gesetzt, weil das passt zu den Dialogen oder es ist entgegengesetzt zu den Dialogen, hier macht er mal was anderes. Und so denken ja viele nicht. So, das ist halt so. Ich habe meinem Arbeitskollegen The Raid ausgeliehen und er dachte, was ist denn das für eine hektische Scheiße? Und ich dachte so, Junge, hey, haben wir den falschen Film? Hab ich dir irgendwie Jason Bourne geschickt oder so? Nee. Und deswegen, und der guckt halt auch einfach normal Filme wie der normale Mensch, der nicht so ist wie wir. So, und deswegen glaube ich auch, dass, ja?
Ich weiß nicht, ob ich es mal in diesem Podcast mal erzählt habe. Ich habe mal mit Freunden einen Filmabend veranstaltet. Und die sagten, Kühne, lass uns Horrorfilme gucken. Und dann habe ich hier einen Haufen hingelegt von, was weiß ich, 8 Filmen oder sowas. S Chapter One, Insidious, Sinister, Conjuring, Braindead, in der geschnittenen Fassung natürlich.
Klar.
Also alles Mögliche. Und unter anderem lag auch dabei, weil du es gerade erwähnt hast, Hereditary. Und die sagten dann, ey, lass uns bitte den gucken, den du am gruseligsten findest. Und ich habe mich dann für Hereditary entschieden. Und ich saß da mit Gänsehaut. Das war der Moment, wo ich den Film wirklich von 4,5 auf 5 Sterne hochgesetzt habe, weil ich komplett weg war. Also der hat beim zweiten Mal bei mir so sehr gekickt, dass ich ihn wirklich, für mich Meisterwerk mittlerweile. Und ich drehe mich dann um zu den anderen in der Hoffnung, dass die eine ähnliche Tortur mit diesem Film durchgemacht haben. Und ich gucke in diese Gesichter und sie sagten, ja, aber Conjuring wäre jetzt schon besser gewesen, ne?
Na, das schmerzt.
Ich meine, das ist natürlich auch die Frage. Ist Shining eventuell einer dieser Filme, wo es sich vielleicht sogar anbietet, wenn man in seinem Leben schon mehr als 2 Horrorfilme gesehen hat? Um das Gute da drin zu sehen oder eben auch das wirklich wahrzunehmen, weil, wie gesagt, ich habe den als Kröte gesehen und muss sagen, ich glaube, es war einfach zu früh. Ich wollte was anderes sehen. Ich wollte natürlich auch, so edgelordig wie ich war, eine Verfilmung vom Stephen Kings Buch sehen, welche ich nicht bekommen habe. Aber vielleicht ist es auch nicht der perfekte Einstieg für einen Horrorfilm. Ich weiß es nicht, ich kann es noch nicht greifen.
Ja, der perfekte Einstieg ist es nicht, würde ich sagen. Aber wenn man schon ein paar gesehen hat, dann, es ist so schwierig, ey. Es kommt halt darauf an, was du gesehen hast. Aber wenn du dich für Horror interessierst und peu à peu so deinen Wissensschatz erweiterst, dann ist das ein Film, an dem man kleben bleibt. Das auf jeden Fall. Das würde ich schon sagen, ja.
Ja, also glaubst du auch jetzt von deiner Warte aus, der hat auch heute nichts an Relevanz verloren und hat zumindest auf die eine oder andere Art und Weise schon seinen Kultstatus erreicht? Oder würdest du jetzt nach deiner ersten Sichtung sagen, weiß ich nicht.
Nee, ich finde schon, dass der seinen Platz oder seinen Rang zurecht hat, weil der macht einfach, der zeigt einfach vieles, was man so nicht so häufig sieht, auch heutzutage, so diese Kameraspielchen und so und diese Art zu schneiden. Deshalb kann man sich das heutzutage immer noch gut angucken und der hat immer noch die Relevanz, die er haben sollte und auch darf. Also egal, wie gut man den jetzt findet, oder ich hätte ihn ja auch kacke finden können, aber technisch ist das ein Ding, dass sich jeder, der sich für Horrorfilme interessiert, angucken sollte. Das ist einfach so, finde ich.
Du, wie gesagt, ich sehe es genauso, aber ich habe eben eine sehr, sehr lange Geschichte mit dem Film.
Ja.
Aber was muss denn das für Zeiten gewesen sein, als so ein Regisseur hat es wie Kubrick mit einem Cast, wo sich ein Jack Nicholson drin befindet, heute irgendwie für einen Horrorfilm fast undenkbar, dass man eben solche bekannten Namen mit dabei hat. Finde ich schon fast schade.
Ja, das stimmt. Das Horror ist halt, das Gute am Horror ist ja nicht nur nicht nur für uns, dass vielleicht schneller Fortsetzungen kommen, wenn sie denn dann gut sind, sondern auch für die Filmindustrie und die Produzenten, die sind günstig in der Produktion. Ja. Und wenn du jetzt einen Jack Nicholson nimmst, jetzt, Stand jetzt, dann kostet Jack Nicholson so viel wie die nächsten 10 Conjurings, so gefühlt.
Das ist, Blumhouse das kann ist sich überlegen, so, ob die 15 Filme machen oder einmal Jack Nicholson nehmen.
Ja, ja, genau. Und dass Toni Collette zum Beispiel bei Hereditary mit ist, mit dabei ist, ist ein absoluter Segen für diesen Film und ein unfassbarer Gewinn. Und ich muss es nur ganz kurz anreißen, das reiße ich immer an, meistens an bei Hereditary und Midsommar. Shame on you, Oscar-Verleihung.
Danke, danke, danke. Ich wollte genau das Gleiche sagen.
Das ist eine absolute Frechheit. Also, sie hat alles und jeden an die Wand gespielt. Das ist einfach so. Und das ist das Gleiche bei Midsommar. Ja. Weil wie gut ist Florence Pugh? Also, und der Rest auch, der ist auch gut. Aber das hat, da, die müssen sich kein bisschen vor Jack Nicholson verstecken.
Nein.
Früher nicht und jetzt auch nicht. Weil die spielen, als hätten sie, als wäre das echt. Punkt.
Und da, genau das ist, halt ist es.
Krass.
Und okay, wenn sie nicht gewonnen hätten, eine Sache. Aber dass sie nicht immer nominiert worden waren,
ja,
ist eine absolute Schande. Ist eine absolute Schande.
So, das wird halt komplett übergangen. Das ist, ich verstehe das nicht. Und deshalb, was war denn eigentlich die Ausgangsfrage? Ja, guck ja, mal.
Was weiß ich denn? Ach so, nee, ich hatte drüber, ich hatte so ein bisschen drüber sinniert, was wäre, wenn du wieder so einen großen Regisseur hättest, der sich mal an einen Horrorstoff wagt mit großen Namen. Was weiß ich, du würdest einen Spielberg machen, der wieder zu seinen Wurzeln zurückgeht, mal wieder einen Horrorfilm macht mit DiCaprio oder sowas. Also, hätte ich ja schon Bock drauf, bin ich ja ehrlich. Weil, da sind wir nämlich auch dahin gekommen, wenn du wirklich, es gibt auch tolle Schauspieler, die noch nicht so groß sind, überhaupt gar keine Frage, ne? Und ich will jetzt auch kleinere oder mittlere Schauspieler damit gar nicht irgendwie bashen oder sowas. Aber ich finde schon, du merkst einfach einen Unterschied, wenn du eine Toni Collette, eine Florence Pugh hast oder einen Jack Nicholson, als wenn du dir die letzten 5 Blumhouse-Filme anguckst, wo du jetzt nicht die Riesenstars mit dabei hast.
Ja, ja, genau.
Und ich finde, du merkst einfach einen Qualitätsunterschied.
Ja, absolut. Ich habe jetzt wie gesagt, für Movie Cannibals im Oktober All My Friends Are Dead geguckt. Absolut keine Empfehlung. Das ist so ein, ist halt ein Slasher mit einem fancy Killer, der so eine LED-Maske trägt, bla bla bla. Aber nichts bleibt in Erinnerung, gar nichts. Im Gegensatz zu zum Beispiel, was weiß ich, Scream oder Halloween oder Art the Clown. So, also,
ja,
aber
ja.
Ne, so, der macht das ja auch überragend. Aber wenn du halt einfach nur Schauspieler X hast, die vielleicht auch nicht mal gut vorbereitet wurden, ich meine, das ist nicht immer die Schuld der Schauspieler, es ist ja auch einfach auch schlechte Regie.
Oder schlechtes Drehbuch oder schlechte Anweisung, genau, und alles Mögliche. Kann alles passieren, alles gar keine Frage.
Ja, und dann scheitert halt so ein Film. Und deswegen auch so ein großer Regisseur. Ich meine, du hast natürlich schon Shutter Island, ne? Das, gut, der ist jetzt, wann war der? 2008, 2010?
9, glaube ich, oder sowas, ne?
Ja, da hast du ja tatsächlich dann auch DiCaprio drin und der Regisseur, den sollte man kennen, tatsächlich.
Martin, wie hieß der noch?
Ja, der gute Martin hat den Film gemacht. Und das ist auch ein guter Film geworden. Ein sehr guter, wie ich finde.
Ja.
Aber in letzter Zeit, weiß ich nicht. Also aus dem Stegreif fällt mir gerade gar nichts ein. Großer Regisseur plus Horror. Ja. Und James Wan zähle ich nicht dazu. Ne?
Und witzigerweise habe ich James Wan ja geliebt für seinen Malignant. Den fand ich richtig geil. Aber da hast du auch wieder gesehen, er hatte die Carte Blanche, er kann machen, was er will. Er muss sich da nicht
ins
Studio halten oder so. Und dann kann er da irgendwas kommen. Also hier, ihr habt es hier zuerst gehört, lasst wieder große Namen in vernünftig produzierten Horrorfilmen mitmachen, die vielleicht mal mehr als 1,4 Millionen gekostet haben.
Richtig. Und das noch wichtiger ist, die Regisseure und Drehbuchautoren einfach mal freidrehen lassen. So, wobei, keine Regularien, bla bla bla.
Ich habe letztens tatsächlich ich weiß gar nicht, habe ich das in einem Podcast gehört? Und zwar ging es da um Blumhouse, die ja wirklich, also die werden ja von vielen verteufelt und von den meisten ja auch zu Recht. Was viele ich aber Filme, gar nicht,
ja.
Aber was ich gar nicht wusste, ist, dass der Jason Blum den Leuten oder den Regisseuren eigentlich freie Hand gibt und sagt, die Schauspieler, die hier mitspielen, die bekommen nur ein Grundgehalt und werden dann an den Einnahmen mitbeteiligt. Aber er macht so gut wie nichts, dass er über die Drehbücher drüber geht und sagt, ja, das muss geändert werden und das muss geändert werden, sondern lässt die Leute frei drehen, aber die haben wahrscheinlich nicht diese die Möglichkeiten, da dann irgendwie vollends da was Neues zu machen. Aber wir können viel über Blumhouse schimpfen, aber wie ich gehört habe, wird da wohl, zumindest kreativ gesehen, wird da wohl einiges zugelassen. Ich glaube, deswegen kannst du auch so einen verfluchten Pool dann da irgendwie als Film machen.
Ja, das stimmt. Ja, ja, ey, wenn er das macht, dann ist doch cool. Tatsächlich. Also, ich meine, Blumhouse hat ja auch, ja, und ich mag auch Get Out nicht so gerne, aber er hat Get Out und der wird ja von vielen hoch angesehen. Black Phone war auch gar nicht schlecht. Der hat einen Split, den fand ich auch nicht gut, aber den mögen auch viele. Hier Invisible Man.
Der war fantastisch.
So, da sind ja auch immer wieder gute Sachen bei. Das ist ja so. Halloween, so die, ja gut, Halloween 3, also Halloween Ends.
Lass uns diese Diskussion nicht anfangen. Für mich die beste Fortsetzung. Oder zumindest in den Top 5 der besten Fortsetzungen.
Okay, dann ist es auch Halloween. Egal. Zumindest, von Halloween. Zumindest mag ich den 2018er Halloween. Kills mag ich auch, aber 2018er auch cool. So, da ist schon, das ist halt die Masse. Weißt du, er lässt halt in Massen produzieren. Und das ist genauso, wie wir sagen, auch heutzutage, nicht wir, aber heutzutage gibt's keine coolen Filme mehr. Doch, es gibt Filme, die schlagen viele Meisterwerke von früher um Längen. Aber man muss halt suchen. Es kommen so unfassbar viele Filme raus. Und viele leider auch nicht in jedes Kino, weil es einfach da ums Geld geht. Ja. Ein Kino kann nicht den neuen, keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts ein. Nehmen wir mal Ari Aster. So, einfach nur als Beispiel. Der kann jetzt nicht den neuen Ari Aster bringen, weil es kommt jetzt Marvel Film X, dann kommt Vajana 2, dann kommt Alles steht Kopf 2. Und dann hast du keine Zeit für diesen wirklich talentierten kleinen Regisseur.
Ich habe kein Kino gefunden, Schwein rein. Was Bo is Afraid gezeigt hat.
Genau, das stimmt. Deswegen kam ich gerade drauf, weil das lief bei uns auch nicht. Und das ist halt das Problem. Man kann den Kinos, ja, die sollen am Leben bleiben, deswegen muss man da halt irgendwie, Wortfindungsstörungen, Abstriche
machen. Ich finde eine bessere Mischung wäre schön. Aber gut, Marvel ist dann eben das, was Geld reinbringt, ne? Und dann,
ja, absolut.
Aber deswegen,
wenn Disney draufsteht,
vielleicht wirklich mal die Idee wieder, dass einfach namhafte Regisseure mit großen Namen mal wieder einen Horrorfilm drehen und so diesen Mid-Budget-Horror mal wieder bringen. Weil der fehlt mir so ein bisschen, ne? Ich krieg da irgendwas für 1 Million oder sowas, aber so dieses Mit-Dingen, wo man dann irgendwie so sagt, so 20 bis 50 Millionen, das wäre doch mal wieder schön.
Ja, richtig. Das vielleicht, wir lassen mal unsere Connections irgendwie nach Hollywood.
Ich rufe den Steven an und dann sage ich dem, komm, mach mal wieder.
Steven,
mach mal wieder.
Ja, du rufst Steven an, ich rufe Martin an und dann läuft das,
würde ich sagen. So machen wir das. Till, hast du noch irgendwas zum The Shining?
Nein, tatsächlich nicht. Da das kein Analyse-Podcast ist, habe ich nichts mehr dazu. Ansonsten könnte man wahrscheinlich noch Stunden darüber reden. Und
ich glaube, es gibt genug Filmanalysten, die sich schon den Kopf darüber zerbrochen haben, was das alles bedeuten soll. Und ich selber, wie gesagt, ich persönlich glaube, jeder muss aus Shining das mitnehmen, was für ihn am besten ist. So, wenn einer sagt, ey, für mich ist es aber dieser Geisterbahn-Horror und Spukhaus und alles Mögliche, okay, dann nimm das so. Für mich ist es eben mehr dieser Aspekt Drama, wie dann die Leute so nach und nach dem Wahnsinn verfallen. Und für mich sind die Geister gar nicht so sehr existent oder so relevant in dem Film. Aber ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich glaube, jeder kann für sich auch selber deuten, was bedeutet das Ganze jetzt. Und ob Kubrick ob alles eine Antwort hat, lasse ich jetzt auch nochmal dahingestellt.
Ja, na klar, manches lässt man halt unbeantwortet, das ist ja auch völlig okay. Und tatsächlich jetzt, wo wir uns über diesen Film unterhalten haben. Ich habe ja gerade schon gesagt, der kriegt gleich eine Aufwertung.
Das ist schön.
Das Familiendrama ist das, was für mich am meisten zieht. Klar, dieser Grusel und Mystery dahinter ist auch super und der hat echt coole, teilweise auch echt coole Schock- oder Gruselmomente. Aber dieser Wahn, der macht es halt für mich am interessantesten. Wahn gepaart mit dem Familiendrama, weil ich habe, wie lange, 6, 7 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, akutpsychiatrisch, die meiste Zeit davon auch auf einer geschlossenen, also man sagt geschützt offiziell, die meisten nennen es halt geschlossene, weil das ist geläufiger. Und daher habe ich da halt auch so einen Sweet Spot für, weil ich das Thema, das Fachgebiet einfach unfassbar interessant finde. Und das, was wir filmisch sehen, das ist wirklich die Spitze des Eisbergs von dem, was in Menschen wirklich vorgeht. Weil das kann sich niemand ausdenken. Das findest du wirklich tatsächlich nur bei den wirklich massivst erkrankten, wahnhaften Patienten, Menschen, Psychosen und all das, was dazugehört. Und deswegen finde ich das so interessant. Was es auch schwierig macht, weil viele Filme fallen natürlich dann bei mir durch, weil sie völligen Bullshit zeigen. Carpenter's The Ward fällt mir da zum Beispiel ein. Absolute Grütze, aber egal. Zurück zu Shining. Und das macht der Film einfach wirklich gut. Der Wahnsinn plus das Familiendrama. Und dann hast du noch diese Prise, mal mehr, mal weniger Prise, Horror, die dazu kommt. Macht insgesamt einen wirklich schönen, unwohlfühlenden Film.
Das passt. Und gönn ihm irgendwann nochmal eine Zweitsichtung. Alleine nur, um auf so ein paar Dinge noch zu achten.
Und
Da findet man auch noch so, so vieles, was man da mitnehmen kann. Till, es war mir eine große Freude, mit dir über den Film zu sprechen. Er macht nicht nur zum Gucken Spaß, es macht unglaublich viel Spaß, darüber zu reden. Und kann mich nur bedanken, dass du da warst. Und vielleicht hätten wir immer noch mal eine Filmleiche, die du hast, dann würde ich mich gerne auch noch mal einladen.
Ich kann gerne Filmleichen raussuchen. Ich hab ein paar sehr traurige Schandflecken. Ja, das ist so. Hat jeder, aber ich habe sie auch, ja.
Gut, dann haben wir für nächstes Jahr auf jeden Fall ein Date. Dann gucken wir da nämlich noch mal, was wir da noch finden.
Ja, sehr gerne.
Mir bleibt nur zu sagen an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, liked uns gerne, schreibt uns einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und hört die nächste Folge. Ich freue mich aufs nächste Mal, auch wenn ich noch gar nicht weiß. Ach doch, ich kenne meinen Gast schon, fällt mir gerade ein. Und mir bleibt nur zu sagen, Till, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Hat wirklich, wirklich Bock gemacht. Freue mich aufs nächste Mal. Und wie immer gebühren meinem Gast die letzten Worte zur Verabschiedung. Ich sag bis zum nächsten Mal und wünsche allen noch einen schönen Tag.
Ja, ich kann auch nur Danke sagen. Es war ein innerliches Blumenpflücken. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe schon damals, als wir das geplant haben, richtig Bock drauf gehabt. Und dann haben wir uns ja auch noch als Highlight des Sommers live getroffen, weil der Telestammtisch ein Treffen mit allen Mitgliedern, ehemaligen oder auch guten Podcast-Kollegen, Freunden gemacht hat. Und dann konnten wir uns schon mal ein bisschen beschnuppern. Und das Beschnuppern hat ganz gut gerochen. Und deswegen war es umso schöner, dass es dann jetzt hier geklappt hat. Es hat sehr viel Bock gemacht und hat mir den Film dann noch mal ein bisschen näher gebracht, unabhängig von der guten Shadow Duvall. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ja, mal sehen, was ich für Leichen rauspflücke.
Das mach's gut. Machen wir.
Jo.
Ciao.
Tschüss.
We've done it. After all these years, the first viewing.
And it's all because of
Kühne.